Wir sind heute Morgen wieder im Kolosserbrief unterwegs und wir kommen in Kapitel 2, Vers 6 an. Paulus will den Kolossern in diesem Text die Augen dafür öffnen, wie groß Jesus ist. Und sie sollen begreifen, ich brauche nicht länger an anderen Stellen zu suchen. Ihr habt es gesungen, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Jetzt lesen wir diesen Text zunächst Kolosser 2 ab Vers 6 und ich lese bis Vers 15. Da sagt Paulus, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben, in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und auch ihr, wie ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also, ihr merkt, ein relativ dichter Text. Eine Gliederung für diesen Text habe ich nicht hinbekommen, aber einen Leitsatz. Und dieser Leitsatz heißt, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Ihr habt es schon geahnt nach diesem Lied. Das ist typisch für Paulus, dass er zunächst einmal über biblische Grundlagen spricht und anschließend dann zeigt, was mache ich jetzt mit dieser biblischen Grundlage? Wie setze ich das in meinem Alltag um? Wie mache ich das in meinem Alltag, was ich jetzt gelernt habe? Und so macht Paulus das auch in unserem Text. Ich habe Vers 6 gelesen, da fängt er ja an mit dem, wie ihr Christus empfangen habt. Da geht es also um die biblischen Grundlagen, ihr seht es auch hinter mir. Und dann geht Paulus über unseren Text hinaus, das seht ihr jetzt nicht mehr auf der Wand. In Vers 16, da sagt er dann, so richte euch nun niemand. Das ist seine Schlussfolgerung aus der Grundlage, aus diesem Text, über den wir heute Morgen hier reden werden. Und nach meiner Überzeugung schreibt Paulus unsere heutigen Verse, weil die Kolosser gemerkt haben, ich schaffe es nicht, so zu leben, wie die Bibel es mir zeigt. Ich bemühe mich zu lieben, aber viel zu oft merke ich, wenn ich ehrlich bin, es geht ja doch um mich. Ich bemühe mich, dem anderen wirklich von Herzen was zu gönnen, aber wenn ich ehrlich bin, dann merke ich, da ist doch schon ganz schön viel Neid noch in meinem Leben. Und ich will mich nicht vom Reichtum, ich will mich nicht von Schönheit, ich will mich nicht vom Spaß bestimmen lassen, wie mein nichtchristliches Umfeld. Aber leider sind diese Dinge mir oft sehr wichtig. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal wichtiger als Gottes Plan für mein Leben. Das war so das Dilemma, in dem die Kolosser standen. Und sie suchen jetzt Hilfe, aus diesem Dilemma herauszukommen, aber das Problem ist, sie suchen diese Hilfe an der falschen Stelle. Aber bevor Paulus mit ihnen darüber spricht, wo sie suchen sollen, bringt er in Vers 6 und 7 erstmal so einen grundsätzlichen Gedanken. Wie ihr den Herrn Jesus empfangen habt, so sagt er es dort, so lebt in ihm oder wandelt in ihm, je nachdem, wie man das übersetzt. Ich habe den Herrn Jesus empfangen, als ich ihn eingeladen habe in mein Leben. als ich gesagt habe, Herr Jesus, ich möchte, dass du ab heute der Herr in meinem Leben bist. Ich habe den Herrn Jesus empfangen, als ich ihm meine Lebensschuld bekannt habe, als ich deutlich gemacht habe, ich brauche deine Vergebung. Was habe ich denn in diesem Moment geleistet? Nichts. Außer, dass ich Gottes großes Vergebungsgeschenk angenommen habe. Paulus formuliert es nochmal zum Beispiel in Epheser 2, Vers 8. Er sagt, aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und dann betont er, und es ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und ich glaube, das ist ein Satz, den unterschreiben wir gerne. Natürlich. Dass wir wissen, ich kann nichts tun, um mein Heil zu bekommen. Aber wenn es dann darum geht, mit Jesus zu leben, dann werden wir sehr schnell von unserem vielleicht auch deutschen Leistungsdenken eingeholt. Ich las in einem Buch von Thomas Harry, er schreibt dort, wir als freikirchliche Christen sind von einer Lebenshaltung geprägt, die den reformatorischen Grundsatz allein aus Gnade über Bord wirft. Wir halten zwar mit Überzeugung daran fest, dass wir nichts zu unserer Erlösung beitragen mussten. Jetzt aber, wo wir sie haben, sollten wir etwas Anständiges tun. Wir müssen Gott beweisen, dass Gott die Richtigen erlöst hat, diejenigen, die sich mit aller Kraft einsetzen, im Leben wie im Glauben. Ich habe gedacht, dieser Satz, der hat schon was. Der ist schon wahr. Das formulieren wir nicht so. Aber ich denke, dass wir sehr oft so denken. Und deshalb muss Paulus uns daran erinnern, lebt mit dem Herrn Jesus, wie ihr ihn empfangen habt. Das ist ein Vergleich. Ja, also auf der einen Seite, so habe ich ihn empfangen, auf der anderen Seite, so soll ich mit ihm leben. Das bedeutet, natürlich ist Heiligung ein Veränderungsprozess. Aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kann ich Heiligung auch nicht selber schaffen. Und die gute Nachricht ist, ich muss das auch gar nicht, weil Gott mich verändern möchte. Meine Aufgabe ist es, dass ich dabei gehorsam bin, dass ich mit offenen Händen dastehe und dass ich damit rechne, dass der Herr Jesus in mir Veränderung bewirken kann. Nur er kann es schaffen, dass mein Leben dem Herrn Jesus ähnlicher wird. Das Schlüsselwort in diesem Abschnitt, das ist in ihm oder mit ihm. Also es kommt in diesen 10 Versen 9-mal vor. Ihr könnt dann nach dem Gottesdienst zählen. Es ist wichtig, mich damit zu beschäftigen, was ich in Jesus alles habe. Ich bin zum Beispiel in ihm gerecht gesprochen. Ich bin ein Erbe des Himmels. Der Jesus erlebt in mir. Paulus sagt, ich habe es euch gelehrt, so lest ihr es hier auf der Wand, ihr müsst in Jesus eure Wurzeln haben. Ihr müsst euer Leben auf Jesus aufbauen und dann werdet ihr auch von den Irrlehren nicht so schnell weggeblasen, weil ihr im Glauben, so sagt es hier, gefestigt seid. Also in Jesus habe ich wirklich alles, was ich brauche. Und Paulus sagt hier noch einmal, ihr müsstet eigentlich vor Dankbarkeit nur so platzen, überfließen vor Dankbarkeit. Mach die Augen auf, was du alles in Jesus bekommen hast und dann suchst du nicht mehr an anderen Quellen. Und das war das Problem der Kolosser. Sie haben sich nicht mehr bewusst gemacht, was sie in Jesus hatten. Und deswegen standen sie in der Gefahr, von Jesus weggeführt zu werden, weil sie nicht begriffen hatten, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Und deswegen brauche ich auch nicht mehr an irgendwelchen anderen Orten zu suchen. In ihrem Umfeld waren Leute mit solchen Packungen hier unterwegs. Jetzt zahlen sich die Plätze vorne aus, dann kann man noch erkennen, was da drauf steht. Das ist also der 8. Vers, da geht es um Philosophie. Ja, also, dass Leute mit diesen Packungen wie mit so einem Köder unterwegs waren und gesagt haben, put, 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 nun beiß doch mal an, guck mal, ganz lecker, musst du unbedingt probiert haben. Und da die Kolosser nicht wussten, was sie in Jesus hatten, haben sie ein bisschen gerochen und gesagt, ja, das riecht richtig gut. Also, das sollte man wirklich mal probiert haben. Wenn Paulus hier von Philosophie redet, dann glaube ich nicht, dass er Philosophie per se, also grundsätzlich hier meint. Denn ihr habt es ja am letzten Sonntag gehört, dass er selber die Philosophen auf dem Areopag in Athen zitiert. Und nicht nur dort. Im Titusbrief zitiert er zum Beispiel den Polybius. Sein Zitat und baut darauf einiges auf. Also musste Paulus diese Philosophen gekannt haben, er musste sie gelesen haben und er geht auch mit ihnen um. Oder wir haben das auch im christlichen Bereich. Ihr kennt alle die Wette von Blaise Pascal, das ist ein philosophischer Gedanke. Wenn ihr C.S. Lewis gelesen habt, dann wisst ihr, C.S. Lewis ist jemand, der philosophisch denkt, dabei aber Christ ist. Paulus geht es, und das sagt er hier, vor allen Dingen darum, ich soll mich von dieser Art der Philosophie, um die es hier geht, nicht einfangen lassen. Denn diese Art von Philosophie ist auf Lehren, Betrug gegründet. Wir wissen natürlich nicht genau, welche Lehren das hier waren, über die Paulus hier spricht. Aber wahrscheinlich haben die Kolosser sich von dieser Philosophie Erkenntnis erhofft, wie sie jetzt besser für Gott leben können. Und die Lehren sahen von außen so toll aus. Sie hörten sich auch so stimmig an. Aber sie standen im Gegensatz zu Gottes Gedanken. Das ist also ähnlich wie bei der Biologie. Wenn du Biologie studierst, dann wirst du staunen über Gottes Größe in der Schöpfung. Aber zur Biologie gehört auch die Evolutionstheorie. Und wenn du die dann studierst, wirst du erst merken, sie ist unlogisch. Und zweitens, und das ist das Wichtige, sie widerspricht ganz klar dem Wort Gottes. Auch hier würde Paulus sagen, lass dich von dieser Art Biologie nicht einfangen. So wie er hier sagt, lass dich von dieser Philosophie nicht einfangen. Denn wenn du diese Philosophie mal anschaust, dann würdest du sagen, hey, da ist ja gar nichts drin. Das ist eine Mogelpackung. Sieht zwar super aus von außen, aber überhaupt nichts drin. Da ist nicht das drin, was versprochen wurde. Und dann machst du es wie ein guter deutscher Verbraucher. Du drehst es mal um und du guckst, was steht denn überhaupt beim Inhaltsverzeichnis? Was ist denn da drin? Und Paulus beschreibt die Rückseite dieser Verpackung. Er sagt, da sind zwei Dinge drin. Einmal ist da die Überlieferung drin. Wir erinnern uns an den Herrn Jesus in Matthäus 15, Vers 3, sagt er, die Schriftgelehrten folgen der Überlieferung der Ältesten und dabei übertreten sie das Gebot Gottes. Also es geht um religiöse Gebote, die Gott gar nicht will. Und dann gibt es da noch einen zweiten Teil, der da drin ist, das sind die sogenannten Elemente der Welt. Die tauchen dann in Vers 20 auf. Also es ist immer gut, man hat eine Bibel dabei, dann sieht man nicht nur, was auf dem Beamer ist, sondern Vers 20 kommt ja später, das nächste Mal. Und dort sind die Elemente eine Grundlage für einen Regelkatalog. Du wirst dort lesen, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Also die Antwort auf meine Unfähigkeit, Gott zu dienen, ihn zu lieben, wird hier also bei den Elementen der Welt mit Regeln beantwortet. Du musst bestimmte Regeln halten und dann wird das schon funktionieren. So sind wir Menschen gestrickt, vielleicht ganz besonders wir als Deutsche. Wir lieben Regelkataloge. Als ich bei der Bundeswehr war, da weiß ich noch, dass immer jemand sagte, dafür muss es doch eine Vorschrift geben. Also Hilfe, es gibt keine Vorschrift dafür. Also so sind wir oft gestrickt. Das gibt uns Sicherheit. Das hilft uns auch, mit anderen zu vergleichen, die schlechter sind als wir. Also das ist immer ganz wichtig, dass die anderen schlechter sind. Aber Gott will eine Beziehung zu uns. Er will keinen Regelkatalog. Und Gott will das, was wir tun, das, was wir tun, aus Liebe zu ihm tun. Und nicht, weil wir eine Liste haben, die wir abhaken. Er will nicht, dass wir uns anstrengen, um uns selber zu beweisen, wie gut wir sind. Das können wir relativ gut. Und Paulus sagt, diese Prinzipien, so seht ihr es hier, sie sind nicht Christusgemäß. Das bedeutet, diese Prinzipien hier, die passen nicht zum Herrn Jesus. Ich könnte es auch anders formulieren. Das ist eine Irrlehre. Und Irrlehre führt mich immer in die Irre. Deswegen heißt sie so. Das heißt, ich verliere die geistliche Orientierung. Wenn dich jemand in die Irre führt, dann stehst du plötzlich an einem Punkt und du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Mir ist das schon ein paar Mal so gegangen, das ist ein ziemlich doofes Gefühl. Damals gab es noch Karten, es gab kein GPS. Du hast eine Karte in der Hand, du denkst, wow, die sieht richtig bunt aus, aber keine Ahnung, wo ich hier bin auf dieser Karte, gar keinen Bezug. Dahin führt mich letztendlich eine Irrlehre. Und Irrlehre fällt immer da auf fruchtbaren Boden, wenn ich Gottes Wort nicht kenne. Logisch. Dann lasse ich mir ein X für ein U vormachen. Sagt jemand, das hier ist eben der und der Buchstabe. Ich sage, ja, vielleicht steht es irgendwo in der Bibel, mag ja sein. Ich falle auch ziemlich schnell auf Irrlehre herein, wenn ich Antworten auf Probleme neben Jesus suche. Das sind also die Kolosser ein gutes Beispiel dafür. Ich denke da zum Beispiel, was ich jetzt brauche, um so richtig Power in meinem geistlichen Leben zu haben, das ist das Feuer des Geistes. Und wenn das auf mich fällt, dann habe ich geistliche Energie und dann kann ich den Nachschubbremser einschalten. Das ist Irrlehre. Denn der biblische Weg ist, ich lasse mich von Jesus Tag für Tag verändern. Das ist ein Prozess. Das ist kein Ereignis. Und diesen Prozess beschreibt Paulus in Galater 5, wenn er sagt, hier wird Frucht des Geistes in deinem Leben sichtbar. Und der Jesus sagt mal von seinem Geist, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also er fokussiert den Blick auf sich. Irrlehre kann in meinem Leben auch wachsen, wenn ich ein Defizit empfinde und wenn ich Hunger habe und diesen Hunger dann nicht bei Jesus stille. Wenn in eine Gemeinde Irrlehre eindringt, dann ist es, ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr aus dem Fenster lehne, ich glaube, es ist immer so, dass dann ein empfundenes Defizit da ist. Und dieses Defizit versuche ich woanders zu stillen. Irrlehre greift in meinem Leben auch dann, wenn ich mich bewusst dem Wort Gottes verschließe. Wenn ich sage, ich habe das wohl erkannt, aber ich will das nicht tun. Dann sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 11, Gott gibt ihnen eine Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das ist auch ein sehr guter Boden für Irrlehre. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, das Evangelium stellt immer Jesus ins Zentrum, so wie Paulus das hier in diesem Text macht. Irrlehre macht immer etwas anderes zum Zentrum. Das ist plötzlich ein Zentrum neben Jesus. Deshalb ist Verführung weitaus gefährlicher als Verfolgung. Ich las den Satz, Verfolgung eint die Gemeinde. Kommt Druck von außen. Man kann kleine Streitigkeiten dann endlich mal begraben, weil man richtig Druck bekommt. Verführung spaltet Gemeinde. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung lässt das Unechte triumphieren. Ich glaube, das ist wahr. Und deshalb will Paulus durch seine Zeilen hier zu Jesus hinführen. Interessant finde ich, dass er sich nicht Vers über Vers über die Verführungen auslässt. Das würden wir jetzt machen. Newsletter über Newsletter schreiben, was da alles falsch ist. Das macht Paulus nicht, weil es mich nicht weiterbringt. Er sagt in Vers 9, in Christus wohnt Gott. Und wenn du den Herrn Jesus siehst, dann siehst du, wie Gott ist. Also ich habe mir das mal so vorgestellt. Ich habe hier eine Schale mit Wasser. Und was Paulus hier im Grunde genommen sagt, ist, diese Schale ist der Herr Jesus. Und im Herrn Jesus ist die Fülle der Gottheit. Also da ist Gott leibhaftig drin. Und da das Leben des Herrn Jesus so transparent ist, siehst du hundertprozentig in seinem Gesicht Gott selber. Du siehst, so sagt der Hebräerbrief das mal, seinen Charakter. Du siehst Gottes Charakter, wenn du das Leben des Herrn Jesus anschaust. Und das gleiche Prinzip gilt auch für mich. Paulus sagt hier, auch du bist in Christus. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich sehe vielleicht so aus. Aber ich bin in Jesus. Das ist mal die Tatsache, die Gott schafft. Das heißt, ich komme hier im Grunde genommen rein, nur sieht man, wenn man mich sieht, nicht unbedingt den Herrn Jesus. Aber das ist, was der Herr Jesus sagt in Johannes 15, meines ist Vers 4, wo er sagt, bleibt in mir. Das ist so entscheidend wichtig. Und jetzt kommt eben ein Prozess. Und dieser Prozess heißt, dass Gott mein Leben verändert. Und er verändert mein Leben, indem er einfach den Lack abkratzt. Und wenn er Lack von meiner Flasche abkratzt, dann kannst du eigentlich immer mehr ihn selber erkennen. Das ist aber ein lebenslanger Prozess. Ja, der Lack ist ab, da sind wir ja sehr vorsichtig, da muss ja der Lack irgendwie draufbleiben, dass die Leute denken, hey, da ist ein besonders Heiliger oder so. Aber ich bin in Christus. Das ist, was Gott getan hat. Das sind Heilstatsachen. Ich habe vor längerer Zeit euch mal 1. Korinther 1,30 zitiert. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, sagt Paulus den Korinthern. Also aus Gott kommt es, dass er diese Flasche dort hineingetan hat. Ihr merkt, da laufen Dimensionen zusammen. Das können wir gar nicht so begreifen. Aber vielleicht können wir es uns so vorstellen, dass der Herr Jesus bei meiner Wiedergeburt, dass ich in ihn hineingekommen bin und je mehr ich Gott an meinem Lack kratzen lasse, desto mehr wird der Herr Jesus in meinem Leben sichtbar. Die Leute sehen dann nicht mehr mich, sondern sie sehen ihn. Meine Aufgabe ist es, zur Seite zu treten. Meine Aufgabe ist es, Gott sein Werk tun zu lassen. Johannes der Täufer formuliert es mal sehr schön, wenn er sagt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Man könnte auch sagen, der Herr Jesus in mir muss sichtbarer werden und ich muss unsichtbarer werden. Paulus sagt dasselbe mit anderen Worten, nur in Römer 6, Vers 19. Da sagt er, stell Gott deine Glieder zur Verfügung zur Heiligkeit. Also stell dich dem Herrn Jesus zur Verfügung, damit er sein Leben durch dich leben kann, damit sein Leben in dir sichtbar wird. Und das heißt praktisch, dass ich sage, Herr Jesus, dem Max, dem kann ich nicht freundlich begegnen, aber ich danke dir, dass du in mir freundlich bist und jetzt rechne ich mit dir und jetzt gehe ich auf ihn zu. Ich stelle also meine Glieder ihm zur Verfügung, den Rest, den muss der Herr selber tun. Das sind Momente, die kosten mich meinen Stolz. Da wird am Lack gekratzt. Aber es geht nicht darum, dass am Lack gekratzt wird, sondern es geht darum, dass da etwas sichtbar wird hinter diesem Lack. Dass da jemand anders lebt, als ich es normalerweise tun würde und dass das Leben des Herrn Jesus auf diese Art und Weise in meinem Alltag sichtbar wird. Was bedeutet das für mein Leben? Ich bin in Jesus zur Fülle gebracht. Das ist, was Paulus hier sagt. Schon der alttestamentliche Schreiber sagt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Also wenn der im Neuen Testament gelebt hätte, dann hätte er kapiert, Herr Jesus, wenn ich nur dich habe, dann brauche ich nichts anderes mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich mit dem beschäftige, welche Grundlagen hat Gott in meinem Leben geschaffen? Was hat er in meinem Leben getan? Sonst kann ich nicht das leben, was ich habe. Die Kolosser waren nicht nur unterwegs mit ihrer Philosophie, also um Erkenntnis zu sammeln, um vielleicht besser auch für Jesus leben zu können. Ihnen ging es natürlich auch um die Kraft, die sie gebraucht haben, in ihrem Alltag anders leben zu können. Wir wissen nicht genau, wovon Paulus redet, wenn er hier von Mächten und Kräften in Vers 10 sagt. Aber eins ist klar, Paulus zeigt, Jesus ist größer als jede Gewalt und Macht. Und Gewalt und Macht wird hier negativ verstanden, weil in Vers 15 steht, diese Mächte sind besiegt. Also wenn es positiv wäre, dann würde Vers 15 überhaupt keinen Sinn machen. Ich weiß nicht, was hier im Hintergrund steht. Vielleicht haben die Kolosser sich wirklich an Geistesmächte gehängt, entweder weil sie von diesen Mächten Kraft für ihr Leben erhofft haben, oder sie hatten sich komplett geistlich verlaufen. Dass sie sich also auf Dinge eingelassen haben, wo du von außen sagen würdest, Mensch, ihr lieben Kolosser, was macht ihr da eigentlich? Sie wollten überirdische Mächte erleben, die hatten aber nichts mehr mit dem Evangelium zu tun. Und hier macht Paulus auch deutlich, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Er ist stärker als jede Macht dieser Welt. Und deshalb brauche ich an seiner Seite keine Angst zu haben. Ich darf die wirksame Kraft Gottes glauben. So lesen wir es in Vers 12. Glaubt es, die wirksame Kraft Gottes. Und diese Kraft, so begründet Paulus, hat den Herrn Jesus von den Toten heraufgeholt und sie ist auch in der Lage, mein Leben so umzugestalten, dass sein Leben in meinem Alltag sichtbar wird. Und dazu muss ich mich nicht an Gewalten und Mächte hängen, denn in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Ab Vers 11 zeigt Paulus durch zwei Vergleiche und eine Illustration noch einmal, in Jesus habe ich wirklich alles, was ich zum Leben mit ihm brauche und zu einem Sterben in Hoffnung, wie es nur der erleben kann, der mit Jesus eben unterwegs ist. Die beiden Vergleiche sind Beschneidung und Taufe. Und dann haben wir eine Illustration, das ist der Schuldschein. Illustration, weil ich muss ihn mir ja vorstellen, der hängt da ja nicht wirklich. Also zunächst einmal redet Paulus in Vers 11 über Beschneidung. Wenn ich in Jesus bin, dann ist es zunächst mal egal, ob ich äußerlich beschnitten bin oder nicht. Es kommt darauf an, sagt Paulus hier, dass ich innerlich beschnitten bin. Und auch das nicht mit einem Skalpell, sondern Beschneidung, er erklärt es hier, heißt, Gott hat mein Fleisch weggeschnitten. Und unter Fleisch versteht die Bibel meine sündige Natur, die mich beherrscht hat. Wenn ich also in Jesus bin, dann hat diese sündige Natur in meinem Leben nicht mehr die Macht, mich zu beherrschen. Ich muss nicht mehr das tun, wozu meine Lust mich reizt. Also diejenigen, die heute Morgen im Jakobusbrief dabei waren, erinnern sich, da laufen die beiden Texte ineinander. Mir gefällt die Aussage von Corrie ten Boom, die mal gesagt hat, in Jesus zu sein heißt, aus sich selbst heraus zu sein. In Jesus zu sein heißt, aus sich selbst heraus zu sein. Das stimmt. In Jesus zu sein heißt, in der Fülle zu leben und seinen Durst eben nicht mehr an den abgestandenen Wassern dieser Welt stillen zu wollen. In Jesus zu sein heißt, zu wissen, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe eine Freude, die da ist, auch wenn die Umstände schwierig sind. Es heißt, ich habe eine Hoffnung, die es in dieser Welt nicht noch einmal gibt. Denn ich werde die Ewigkeit mit dem Herrn Jesus verbringen. Das sind Zukunftsaussichten, für die lohnt es sich wirklich zu leben. Und wenn ich begriffen habe, was ich in Jesus alles habe, dann können auch die Angebote meines nichtchristlichen Umfeldes mich nicht derart reizen. Also, wenn du so richtig hungrig bist und du läufst bei McDonald's vorbei, dann ist die Versuchung vielleicht größer, dass du irgend so einen Mega-Burger da einatmen willst oder so. Wenn du aber aus dem Restaurant kommst, wo du richtig gut gegessen hast, dann wird diese Speisekarte dich nicht so großartig beeindrucken. Also wenn ich satt bin, dann werde ich meinen Hunger nicht irgendwo Fastfood-mäßig stillen. Und das ist, was Paulus versucht, ihnen deutlich zu machen. Er sagt, Leute, ihr habt so viel in Jesus, warum sucht ihr hier mit irgendwelchen Kräften an anderer Stelle? Paulus wechselt den Vergleich. Er geht ins Neue Testament, er nimmt die Frauen mit ins Boot. Denn Beschneidung ist ja zumindest von der äußeren Handlung eher mal was nur für Männer. Jetzt spricht er ab Vers 12 über die Taufe. Und er erinnert daran, wenn du unter Wasser gedrückt wirst bei der Taufe, dann hast du deutlich gemacht, ich bin tot für die Sünde. Und wenn du rauskommst aus dem Wasser, dann wird deutlich, Jesus lebt in dir. Sagst du, auch wenn ich nicht gut zugehört habe, das hat er doch eben schon gesagt, oder? Das ist wie im wirklichen Leben. Also du versuchst die gleichen Dinge zu erklären mit verschiedenen Vergleichen. Der eine kapiert es bei dem einen Vergleich lieber, besser als bei dem anderen Vergleich. Und so macht Paulus das auch hier. Also er bringt einen zweiten Vergleich eben mit der gleichen Grundaussage, mit der gleichen Wahrheit. Und dann kommt er in Vers 13 zur Feststellung, ihr wart tot in euren Vergehungen und eurem unbeschnittenen Fleisch. Da geht es nochmal um eine Trennung von Gott und um die Unfähigkeit, dieses Leben, das Jesus in mir schaffen möchte, in meinem Alltag zu leben. Aber auch hier ist die Antwort wieder, damit wir es behalten, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Zunächst einmal fokussiert er auf die Trennung. Und er sagt, diese Trennung zwischen Gott und mir, die hat der Herr Jesus aufgehoben. Er hat eine Beziehung zu Gott wieder möglich gemacht. Diese Trennung, die mich so hoffnungslos dastehen lässt, weil nämlich das Fest im Himmel ohne mich stattfindet und weil ich auch kein Ticket habe und mir dieses Ticket auch nicht erarbeiten kann, egal wie ich mich anstrenge. Und Paulus sagt, diese Trennung ist da, weil es einen Schuldschein gibt, eine Rechnung, die ich bezahlen muss. Und für eine einzige Sünde ist die Strafe Trennung von Gott. Wenn ich ab dem Tag meines 5. Lebensjahres, das ist für uns, viele von uns schon eine Weile her, gegen Gottes Wort, also gegen die Satzungen, von denen Paulus hier redet, zweimal pro Tag sündige. Und ich sollte 80 Jahre werden. Dann steht auf meinem Schuldschein, stehen dann 54.600 Sünden. Bei nur zweimal pro Tag gegen die Satzungen Gottes zu leben. Es gibt vielleicht eine Dimension davon, wenn Paulus hier sagt, er hat den Schuldschein, der gegen uns stand, aus der Mitte getan. Er hat ihn buchstäblich an das Kreuz genagelt, weil er nämlich seinen Sohn für meine Schuld an das Kreuz genagelt hat, weil er meine Schuld auf sich genommen hat. Er hat meine Sünde zu seiner Sünde gemacht und dafür die Strafe getragen. Er hat die Trennung von Gott durchlebt, die ich, wenn ich zu Jesus gehöre, niemals durchleben werde. Der Hebräerbrief sagt einmal, er hat aus Gottes Gnade für alle den Tod geschmeckt und ich werde ihn in dem Sinne nicht mehr schmecken, im Sinne von ewige Trennung von Gott, auch wenn ich noch körperlich sterbe. Wenn ich Gottes Vergebung angenommen habe, werde ich diese Finsternis nicht mehr erleben, weil es keinen Schuldschein mehr gibt. Und als der Jesus vor den Toren Jerusalems an diesem Kreuz starb, wurde durch seinen Tod deutlich, was Paulus hier sagt, dass alle Mächte und dass alle Gewalten besiegt sind. Denn diese Gewalten konnten ihn nicht mehr im Tod halten, weil er selbst nicht gesündigt hat. Wenn du mal in Rom bist und das Forum Romanum besuchst, dann wirst du sehen, dort gibt es 3 Triumphbögen. Mittendrin der Triumphbogen von Titus, wie er über die Juden gesiegt hat. Aber diese Triumphbögen, sie reden von vergangenen Siegen. Ja, die hat man aufgebaut, um deutlich zu machen, hier ist ein Sieg durch uns, die Römer, passiert. Das Kreuz von Golgatha, so sagt Paulus es hier, ist der Triumphbogen Gottes. Der von dem größten aller Siege, die je auf dieser Erde passiert sind, redet. Wisst ihr, was das Beste ist? Dieser Sieg ist nicht nur Vergangenheit. Wenn ich vor dem Bogen des Titus stehe, dann weiß ich, okay, das ist damals passiert, es hat für heute keine Relevanz mehr. Aber der Triumphbogen Gottes hat eine ganz, ganz große Relevanz. Jesus hat die Gewalt und Mächte völlig entwaffnet. Und damit darf ich heute in meinem Alltag rechnen. Früher mussten die Verlierer hinter den Siegern hinterher trotten. Also wenn es dann so einen Sieg gab und so eine Feier, um deutlich zu machen, der Feind ist besiegt, er ist wehrlos. Ich habe manchmal auch in meinem Leben den Eindruck, bei manchen Sünden habe ich es mit Mächten zu tun, weil ich massiv bedrängt werde. Und deshalb vergisst es nie, der Feind Gottes ist besiegt. Er kann noch einzelne Gefechte gewinnen, aber er hat den Krieg schon jetzt verloren. Seine Niederlage steht fest. Wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen. Du bist frei. Du kannst der Sünde widerstehen, weil du auf der Seite des Stärkeren stehst. 1. Johannes 3, Vers 8. Der Sohn Gottes ist offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Auch in deinem Leben. Damit darfst du rechnen. Er ist der Sieger. In Jesus habe ich alles, was ich brauche. Darum ging es heute Morgen. In Jesus hast du alles, was du brauchst, im Blick auf dein Heil, aber auch im Blick auf deine Heiligung. Das ist der gleiche Grundsatz. Gott schenkt dir seine Gnade dazu. Und Gnade heißt, Gott gibt dir das, was du nicht verdient hast und was du dir auch nicht verdienen kannst, egal wie du dich anstrengst. Und ein zweiter Grundgedanke heute Morgen war, dass Paulus sagt, fall nicht auf Irrlehren rein, die dich von Jesus wegführen und die dich orientierungslos durchs Leben treiben lassen. Häng dich nicht an leere Philosophien, die dir erzählen, durch Regeln bekommst du eine bessere Beziehung zu Jesus oder durch fragwürdige Kräfte, wo du irgendwelche Mächte erlebst. Nein, sagt er, in Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das Beste, ich bin in Jesus zur Fülle gebracht. Mehr brauche ich nicht und mehr will ich auch nicht. Denn das Kreuz ist der Triumphbogen Gottes, der durch alle Zeiten Gottes Sieg über meine Schuld, aber auch Gottes Sieg über meine Unfähigkeit verkündigt. Und deshalb will ich es mir immer wieder bewusst machen, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Amen.